Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Und jetzt sprechen wir über einen Designentwurf, der heute 100. Geburtstag feiert. Am 23. Mai 1924 wurde nämlich der Entwurf für die britische Telefonzelle eingereicht. Damals war sicher nicht absehbar, dass die rote Box mal zur Ikone werden würde. Und zwar eben auch lange über ihren ganz praktischen Einsatz zum Telefonieren hinaus. Zum Straßenbild in Großbritannien gehören die roten Telefonzellen auch heute noch ganz selbstverständlich. Telefoniert wird darin schon lange nicht mehr und wenn, höchstens mit dem privaten Smartphone. Anders als in Deutschland, wo die gelben Zellen dann doch einfach verschwunden sind. Tja, wie ist dieser Siegeszug zu erklären, habe ich den Historiker Eckhard Schörle gefragt, der unter anderem eine Monographie zur Geschichte der Telefonzelle geschrieben hat. Hallo und guten Abend erstmal.
Guten Abend, hallo.
Herr Schörle, eine Zeit lang konnte man die britischen Telefonzellen ja für wenig Geld kaufen. Haben Sie zufällig auch eine?
Ich glaube, so wenig Geld war es nicht. Die Telefonzellen waren durchaus relativ teuer auf dem freien Markt und man braucht nicht nur das Geld, sondern auch den Platz für eine solche Telefonzelle. Die britische Telekom hat damals Gemeinden angeboten, für einen symbolischen Preis Telefonzellen zu übernehmen. Vorausgegangen war allerdings auch ein sehr großer Protest in der Bevölkerung, als nach der Privatisierung der britischen Telefongesellschaft die ganzen roten Telefonzellen abgeschafft werden sollten.
Das heißt, die wollten das behalten, ganz bewusst.
Die Telefonzelle ist doch zu einem der wichtigen Identitätspunkte der britischen Bevölkerung geworden, neben den roten Doppelstockbussen und eigentlich aus dem Stadtbild nicht wegzudenken.
Um das Phänomen Telefonzelle zu verstehen, muss man sich vielleicht ja auch nochmal vergegenwärtigen, dass damals, also vor 100 Jahren, das ja auch ein ganz neuer Bautypus war. Ja, ein Ort, an dem man sich kurz aufhalten konnte, um zu telefonieren. Was musste der denn alles leisten?
Man muss vielleicht dazu sagen, dass es, bevor diese Telefonzellen entstanden sind, auch noch eine kleine Vorgeschichte gab. Die ersten Fernsprechhäuschen sind in Gebäuden entstanden, in Hotels, in Postämtern und waren aus Holz, waren also für den Außenbereich gar nicht geeignet und hatten erstmal die Aufgabe, das Telefongespräch vom Außenlärm abzuschirmen. Und mit der Einführung des Münzfernsprechers ist dann die Telefonzelle auch nach draußen gegangen, auf belebte Plätze in den Städten. Das heißt, auch hier gab es eine Menge Lärm, es gab Wettereinflüsse, das musste alles die Telefonzelle aushalten. Und in den 20er Jahren gab es ganz unterschiedliche Typen, die oft von regionalen Firmen entwickelt wurden, ganz unterschiedliche Formen, Dächer etc., Materialien. Und erst 1932 kam zum Beispiel die genormte Telefonzelle in Deutschland auf den Markt und die dann natürlich aus Metall war und sehr viel stabiler gebaut.
Man sagt ja nicht umsonst, dass es sich um Telefonhäuschen handelt. Also es ist ein Dach über dem Kopf, wenn auch nur für kurze Zeit, ein Schutzraum. Und wenn man sich vielleicht zum Beispiel an diesen Hitchcock-Film Die Vögel erinnert, gibt es da ja auch eine Szene, wo sich Tippi Hedren vor diesen angreifenden Möwen in eine Telefonzelle flüchtet. Also ja. Auch in Filmen taucht diese rote Zelle immer wieder auf. Was würden Sie sagen? Schutzraum, Schutz vor Lärm, wovor schützt sie alles, die Zelle?
Wir haben jetzt ein Beispiel aus der Filmgeschichte genannt. Es gibt aber auch viele andere. Die Telefonzelle kann auch zum Gefängnis werden. Sie kann zum Schutzraum werden. Sie kann der Raum werden, an dem der rettende Notruf abgesetzt werden kann. Und das wurde auch in der Filmgeschichte in allen Facetten durchbuchstabiert. Am bekanntesten ist vielleicht der Telefonzellenfilm von Joel Schumacher, ein Actionfilm von 2002, der quasi 90 Minuten lang die Spannung aufrechterhält in und um eine Telefonzelle, also auch ein filmisches Meisterstück.
Wie hat denn der Architekt damals, um jetzt nochmal auf diese britische Telefonzelle, die rote Box, zurückzukommen, wie hat der Architekt Giles Gilbert Scott das gelöst? Was war da alles drin? Ein Münzfernsprecher, ich vermute mal auch ein Telefonbuch und vielleicht noch ein Aschenbecher, sonst noch was?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich kenne mich eher mit den deutschen Telefonzellen aus, wo es die sogenannte Mehrfachbuchschwinge gab. Dort waren die Telefonbücher befestigt. Das muss man jüngeren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich noch erklären, dass es damals für jede Stadt ein dickes Telefonbuch gab und ausgewählte Telefonbücher wurden dann für die Region in der Telefonzelle platziert. Oft fehlten dann auch die Seiten, weil manche Leute sich dann die entsprechende Seite rausgerissen hatten. Und es wurde selbstverständlich auch ausgiebig geraucht. Also zur Standardausstattung gehört in jeder Telefonzelle natürlich auch ein Aschenbecher.
Können Sie erklären, wie die britische Telefonzelle ins digitale Zeitalter sich herübergerettet hat? Denn wie gesagt, telefoniert wird ja nicht mehr. Man braucht sie eigentlich nicht mehr.
Das ist richtig. Sie hat sich quasi nur als Hülle, als Ikone erhalten. Teilweise werden die dann auch nachgenutzt mit künstlerischen Sachen oder einfach nur als leere Zelle. In Deutschland gab es eine ähnliche Entwicklung. Also der Fantasie sind da wirklich keine Grenzen gesetzt.
Der Historiker Eckhard Schörle über die britischen roten Telefonzellen und die deutschen gelben, die es ja auch nicht mehr gibt. Heute, vor 100 Jahren, wurde der Entwurf in Großbritannien eingereicht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schörle.
Ich danke Ihnen.